Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nebenwerte im Gespräch, dem Podcast, in dem ich mir regelmäßig die Menschen, die Verantwortlichen einlade, die hinter den spannenden börsennotierten Nebenwerte hier in Deutschland gehören. Heute habe ich mir Matthias Gärtner eingeladen. Er ist CEO der Medios AG, was mich jetzt persönlich natürlich besonders freut, da Medios aus meiner alten Heimat Berlin kommt. Das Unternehmen steht für hochindividualisierte Therapien in der Specialty-Pharma-Branche und will vom nationalen Champion in seinem Segment auch die europäische Marktführerschaft erreichen. Was das konkret bedeutet, was das Geschäftsmodell von Medios ist, die Innovationen, die dahinter stecken, natürlich auch Finanzkennzahlen und strategische Weichenstellungen, darüber sprechen wir heute, damit aber genug der Vorrede. Und Herr Gärtner, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Herr Müller, vielen Dank.
Ja, als erstes schon fast gewohnt, weil viele unserer Zuhörer vielleicht die einzelnen Unternehmen noch nicht so kennen. Beschreiben Sie doch mal Medios in kurzen Worten, was denn Ihr Unternehmen eigentlich so macht.
Ja, das ist eine gute Frage. Medios ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen. Specialty-Pharma ist natürlich die nächste Frage. Was heißt Specialty-Pharma? Specialty-Pharma ist der Fokus auf chronische, schwerwiegende Krankheiten. Hier sprechen wir zum Beispiel über Krebs, über HIV, über Hepatitis. Also wir haben uns nicht auf Erkältungen oder Grippe, nicht auf Schmerzmittel oder Antibiotika fokussiert, sondern wirklich auf die Behandlung und wenn möglich Heilung dieser schwerwiegenden Krankheiten, die sehr oft auch individualisierte Medizin benötigen. Aber ich denke, da kommen wir nachher im Detail noch drauf, was das genau bedeutet.
Sie hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Specialty Pharma ist natürlich auch so ein Thema Individualisierung in der modernen Arzneimittelversorgung. Welche Rolle spielt denn die Individualisierung bei Ihrem Geschäftsmodell?
Also bei uns ist das der klare Fokus. Ja, erstmal generell Individualisierung. Jeder Mensch, Sie kennen das, jeder Mensch kann eine Aspirin nehmen, eine Ibuprofen nehmen, da egal ob 90 Kilo, 40, 50 Kilo Körpergewicht, jeder nimmt da die gleiche Tablette und beim anderen wirkt es halt schneller, mehr, beim anderen langsamer, weniger. Aber bei diesen schwerwiegenden Krankheiten sprechen wir über Medikamente, die teilweise toxisch, also giftig sind, die sehr starke Wirkungen und auch sehr starke Nebenwirkungen haben. Und hier macht es einfach Sinn zu berücksichtigen, was hat denn der Patient für eine Krankheit genau, wie sieht das Blutbild des Patienten aus, wie ist die Hautoberfläche, wie ist das Blutvolumen. All diese Parameter werden berücksichtigt und darauf basierend entwickeln die Spezialisten, die Ärzte, die Kliniken Rezepturen. Und diese Rezepturen beinhalten dann eben genau wie viel Milligramm Wirkstoff ich für welchen Patienten benötige. Und das stellen wir in unseren Laboren her. Und damit können Sie zum einen verhindern, dass nicht oder unnötige Nebenwirkungen entstehen. Und Sie können auch gezielt steuern, dass die genau richtige Menge verabreicht wird, um die erwünschte Wirkung zu erzielen. Und das spielt eine immer größere Rolle. Also der Trend ist ganz klar weg von Gießkanne, nimm mal dieses Medikament, wir schauen mal, ob es funktioniert, hin zu, okay, wir analysieren deine Krankheit, wir entwickeln darauf eine klare Therapie, auf dich Patient zugeschnitten und genau diese Therapie, die stellen wir her in unseren Laboren.
Sie sind ja jetzt in drei Segmenten tätig, Arzneimittelversorgung, patientenspezifische Therapien und API-Dienstleistung. Können Sie mal ein bisschen näher erläutern, was hinter diesen drei Segmenten steckt? Vor allen Dingen natürlich auch so Kürze wie API.
Ja, okay, das ist nicht 100% richtig. Also wir haben drei Segmente, das ist richtig. Wir haben die Patienten individuellen Therapien, wie gerade beschrieben, die Herstellung von zum Beispiel Infusionen oder Spritzen basierend auf individuellen Parametern der Patienten. Wir haben die Arzneimittelversorgung. Hier nochmal, also wir handeln hier keine Schmerzmittel oder teilweise auch mal ein Antibiotika, aber keine Standardmedikationen, sondern wirklich hochkomplexe Medikamente, die in der Regel gekühlt gelagert, gekühlt transportiert werden müssen, die ein gewisses Know-how bedürfen, die sehr teuer sind. Hier können Arzneimittel dabei sein, die 800, 1000 Euro, 20.000 Euro pro Packung gibt sogar Kosten. Darauf haben wir uns konzentriert, um Ihnen eine Idee zu geben, wie hoch fokussiert wir sind. In Deutschland gibt es 100.000 Arzneimittelprodukte. Wir als Medios haben uns auf 1.000 fokussiert. Das ist 1% des Marktes. Und mit diesem 1% erreichen wir aber 40% des Marktumsatzes. Und das ist die Stärke von Medios. Also hoch fokussiert. Und das ist die Arzneimittelversorgung. Und das dritte Segment, API ist eine Untergruppe davon, ist eigentlich International Business. Das heißt, das ist das Geschäft, was wir außerhalb von Deutschland machen, derzeit in Holland, Belgien und Spanien. Und da ist API ein Teil davon. Und API, Sie haben recht, was heißt das eigentlich? Ist natürlich ein komplexer Begriff. Das sind die aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe. Das heißt, das sind die Stoffe, aus denen die eigentlichen Medikamente hergestellt werden. Und diese Stoffe kann man nicht nur verwenden, um jetzt eine Tablette herzustellen, die ein Patient einnimmt, sondern man kann diese Stoffe auch verwenden, um eben solche individualisierten Arzneimittel herzustellen. Und darum ist der API-Bereich ein Teil unseres internationalen Geschäftes. Das heißt, wir besorgen auch aus dem Ausland, kommt oft aus dem asiatischen Raum, diese aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffe, analysieren die, stellen die Sicherheit sicher, verpacken die um und verwenden die dann auch zur Herstellung individualisierter Arzneimittel.
Ich kann mal davon ausgehen, da Sie haben ja jetzt sozusagen schon Synergien oder Wertschöpfungskette angesprochen. Insgesamt, wie synergetisch greifen denn die einzelnen Geschäftsbereiche ineinander?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dann fangen wir mal an mit der Arzneimittelversorgung. Sie können sich vorstellen, in unseren 10 Reinraumlaboren, die wir europaweit haben, stellen wir pro Jahr über 1 Million individualisierte Arzneimittel her. Und dafür brauchen wir die nötigen Inhaltsstoffe. Und das kann man sich vorstellen, bei 1 Million Produkte ist das sehr viel. Und da macht es natürlich Sinn, das zu bündeln, diesen Bedarf zu bündeln und über unsere Einkaufsabteilung zu beschaffen. Darum gibt es diesen Bereich Arzneimittelversorgung. Also zum einen die Beschaffung der Produkte für unsere eigenen Labore zur Herstellung der individualisierten Medizin und auch zur Versorgung wer sind denn unsere Kunden? Unsere Kunden sind Apotheken, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Wir als Medios sind nicht erlaubt, direkt an Ärzte oder Krankenhäuser zu liefern. Das geht immer über Apotheken. Das heißt, wir beliefern circa 1.000 spezialisierte Apotheken in Deutschland, 4.000 in Europa mit individualisierter Medizin. Und wenn wir das schon liefern, dann ist natürlich, erwarten die Apotheken und es ist auch ein guter Service, dass wir dann auch die Fertigarzneimittel dazu packen. Das heißt, die Produkte, die jetzt nicht individualisiert werden, die als Tablette zum Beispiel verabreicht werden. Und damit sind wir ein Neuhochdeutsch One-Stop-Shop für unsere Kunden, für unsere Apotheken, indem wir die Fertigarzneimittel liefern können und wir versorgen damit unserem Bereich patientenspezifische Therapien. Da sehen Sie schon die Synergie zwischen diesen beiden Bereichen. Jetzt ist das internationale Geschäft dazu gekommen, Holland, Belgien, Spanien. Und wir haben zwar eine EU, aber die Regulierung des Arzneimittelmarktes ist in der Regel nationale Sache. Das heißt, das wird in Holland, in Belgien, in Spanien, in Deutschland separat geregelt. Und da gibt es Unterschiede. Also ich kann in verschiedenen Ländern verschiedene Arten der Herstellung, verschiedene Prozesse der Herstellung machen. Und hier sind wir abhängig vom Gesetzgeber, aber der Trend ist, das wissen Sie auch aus anderen Branchen, hin zur EU, zur Zentralisierung, zur Gleichbehandlung der europäischen Länder. Das wird auch im Pharmabereich, im Arzneimittelbereich kommen. Und das wird uns große Chancen eröffnen, sodass wir dann auch länderübergreifend operieren können, dass wir aus Holland raus in Deutschland und umgekehrt operieren können. Und da werden sich in Zukunft auch sehr große Synergieeffekte ergeben können.
Ich hatte es ja schon in meiner Einleitung gesagt, Sie sind in Deutschland Marktführer, haben aber Europa, oder die Spitzenposition in Europa fest im Blick. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie ist denn überhaupt Ihr Wettbewerbsumfeld? Gibt es da Hauptwettbewerber und was unterscheidet Sie denn von denen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie sieht denn das Umfeld aus in dem Bereich spezialisierte Medizin? Also wir haben zum einen, also wir sind Marktführer, die Medios AG. Wir haben zwei größere oder sehr große Mitbewerber in Deutschland, die auch in dem Bereich tätig sind. Wir haben so ein Dutzend ungefähr mittelgroße Wettbewerber, das heißt auch Unternehmen, die Reinraumlabore betreiben, in welchen solche Herstellungen hergestellt werden. Dann haben wir Krankenhäuser natürlich, die meisten Krankenhäuser haben auch eine Krankenhausapotheke und auch ein Labor und machen auch individualisierte Medizin. Und wir haben circa 200 größere spezialisierte Apotheken, die noch nennenswerte Labore betreiben, in welchen auch individualisierte Medizin hergestellt wird. Und das ist das Wettbewerbsumfeld. Das heißt, der Markt der Labore ist schon relativ konsolidiert, relativ überschaubar. Die Anzahl der Apotheken, die noch diese Reinraum oder diese Labore betreiben, um individualisierte Medizin herzustellen, der wird kleiner, da die Auflagen größer werden. Es wird immer schwerer, das wirtschaftlich zu betreiben, was dazu führt, dass dann Apotheken dieses Segment auslagern in Unternehmen, in Labore wie Medios. Also davon profitieren wir. Und daher haben wir auch genau diese Apotheken als unsere Partner-Apotheken, weil wir dann zusammenarbeiten. Wir übernehmen dann Services und Dienstleistungen für die Apotheken und arbeiten gemeinschaftlich. Das heißt, wir machen das in unseren Laboren und liefern über die Apotheken, über die Partner-Apotheken die Ware dann letztendlich an die Ärzte und Krankenhäuser. Das heißt, überschaubares Wettbewerbumfeld und klare Abgrenzung vom, Sie wissen, es gibt sogenannte voll sortimentierte Händler, die alle 100.000 Produkte an alle 18.000 Apotheken in Deutschland verkaufen. Aber das ist ein grundsätzlich unterschiedliches Geschäftsmodell, da es hier wirklich nur um Logistik, im Prinzip sind das Logistikunternehmen, die über circa 20 Lager, die über Deutschland, Regionallager, die über Deutschland verteilt sind, Ware ausliefern an Apotheken. Und wir als Medios, wir haben eher den Ansatz, wir haben zwei Lager, eins in Hamburg, eins in Berlin. Wir haben 6 Reinraumlabore über Deutschland verteilt und aus diesen Standorten beliefern wir über unsere 1000 Partnerapotheken entsprechend die Krankenhäuser und Ärzte. Das ist die Abgrenzung vom Standard Großhandel und wie gesagt, das andere Wettbewerbsumfeld ist eigentlich überschaubar.
Ja. Okay. Kommen wir mal zu ein paar Zahlen. Sie hatten ja bislang die Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, sind ja sehr stark gestartet, also Umsatz plus kräftiger Sprung beim EBITDA. Was waren denn da die wichtigsten Treiber für diese Entwicklung?
Ja, wenn wir auf die Zahlen des ersten Quartals sind wir sehr zufrieden. Haben Sie recht, wenn wir da mal detailliert auf die Segmente schauen, dann sehen wir die Treiber, also in unserem Segment oder in unserem Bereich Handel, spezialisierter Handel, dann sehen wir, dass wir im ersten Quartal ergebnisseitig im EBITDA um 7% organisch gewachsen sind, von 11 auf knapp 12 Millionen Euro. Das heißt, hier haben wir wie angekündigt, wir haben gesagt, unsere Guidance ist ein organisches Wachstum im Mid-Single-Digit-Bereich, also 5, 6, 7%. 7% haben wir erreicht hier in dem Segment im ersten Quartal. Das heißt, Treiber hier organisches Wachstum und Fokus. Wir haben auch gesagt, wir fokussieren uns mehr auf margenstärkere Produkte. Das zeigt sich daran, dass der Umsatz leicht zurückgegangen ist, um 2,9%, aber das EBITDA um 7% gestiegen. Und das führt eben auch dazu, dass in diesem Bereich die Marge von 2,8 auf 3% erhöht werden konnte, wo wir sehr zufrieden sind. Schauen wir die Patienten individuellen Therapien an, sehen wir auch hier ein organisches Ergebniswachstum, EBITDA-Wachstum von 6,4%. Also auch in dem Bereich, wie wir prognostiziert haben, Also auch hier organisches Wachstum und das auch einhergehen mit einer Margensteigerung auf 11,3% von 10,8% kommend. Und dann ist dazu gekommen, letztes Jahr, erstes Quartal, hatten wir noch nicht das internationale Geschäft, weil die Übernahme erst seit Juni konsolidiert wurde. Das heißt, das erste Quartal kommt dann dazu International Business, wo wir einen Ergebnisbeitrag von 7,3 Millionen haben. Und sehr wichtig, eine Marge von 18,4%. Und hier sieht man deutlich, also sehr wichtig, die Margen in anderen europäischen Ländern sind deutlich höher als in Deutschland. Und das führt dann eben dazu, wenn wir uns die Gesamtzahlen anschauen, dass wir das Ergebnis um über 50% zusammen mit unserem hinzugekommenen International Business auf 23 Millionen Euro steigern konnten und die Marge, und das ist wirklich bemerkenswert, von 3,3% im Vorjahresquartal auf 4,8% steigern konnten. Also rundum zufrieden, sehr gutes erstes Quartal, richtig.
Wenn man jetzt die Zahlen so anschaut, muss ich natürlich auch auf die Akquisition letztes Jahr von Ceban kommen. Wie hat sich denn das Unternehmen bislang operativ eingefügt? Wie ist denn der Stand der Integration?
Also wir kommen gut voran mit der Integration. Wir reden hier über ein sehr komplexes Unternehmen, was in drei Ländern tätig ist und aus über 60 Einzelunternehmen besteht, Bestand, und das zu integrieren ist natürlich eine große Aufgabe. Wir haben natürlich angefangen mit dem Finance-Bereich, da wir börsennotiert sind und pünktlich berichten müssen, war das oberste Priorität. Daher ist die Finance-Integration bereits abgeschlossen, erfolgreich abgeschlossen. Dann, wir machen keine Vollintegration, das macht keinen Sinn, also es würde keinen Sinn machen, zum Beispiel Gehaltsabrechnung für Spanien, Holland, Belgien in Berlin zu machen. Das heißt, das lassen wir da, wo es ist. Das heißt, wir machen eine Teilintegration der relevanten, notwendigen Dinge. Und da kommen wir gut voran und wir versuchen, möglichst viel Synergien zu heben. Da sind wir auch ein bisschen auf die Gesetzgeber, auf die Gesetzgebung angewiesen. Das heißt, das können wir nicht so steuern. Das könnte schneller gehen. Also wir haben jetzt angefangen, heben auch die ersten Synergien, haben zum Beispiel im API-Handel, ist es möglich, beliefern wir aus unseren API-Laboren in Spanien und Belgien deutsche Apotheken bereits. Das heißt, wir heben die Synergien, wo wir können. Da ist noch Potenzial vorhanden. Das heißt, ich würde sagen, in Prozent 70-80% abgeschlossen. An dem Rest arbeiten wir, sind optimistisch, dass wir es auch relativ schnell abschließen können.
Mhm. Okay, wir haben jetzt das erste Halbjahr, haben wir schon hinter uns gebracht. Wenn ich das richtig gesehen habe, berichten Sie 13. August, oder auf jeden Fall Mitte August. Wie sind denn jetzt Ihre Erwartungen an das restliche Jahr, beziehungsweise auch mittelfristig über das laufende Geschäftsjahr hinaus, was die Dynamik angeht?
Mit Q1 haben wir unsere Guidance bestätigt und halten daran fest. Das heißt, wir waren immer noch die zu erreichen. Das sind 2 Milliarden Umsatz bei 96 Millionen EBITDA, einer Margensteigerung auf 4,8%. Das gilt weiterhin. Das heißt, wir sind optimistisch. Daher erwarte ich auch ein sehr gutes erstes Halbjahr. Also der Trend sollte sich fortsetzen. Muss ich fortsetzen, sonst würden wir nicht davon ausgehen, dass wir unsere Guidance erfüllen. Also wird es weitergehen darüber hinaus, also wir haben nur eine Guidance immer für das laufende Geschäftsjahr, aber darüber hinaus wollen wir natürlich, das ist Teil der Strategie, wir wollen weiter organisch wachsen, wir wollen weiter ein bisschen über Zukäufe wachsen, wir wollen unsere Plattform weiter ausdehnen, nicht nur 4 Länder in Europa, da werden weitere Länder dazukommen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut und sieht, dass die Margen gerade im europäischen Ausland höher sind als in Deutschland, dann kann man sich da ganz schnell natürlich ausrechnen, dass die Gesamtmarge des Konzerns dann auch steigen soll. Das heißt, so mittellangfristiges Ziel ist natürlich, die gesamte Marge weiter auszubauen, weiter auszu erhöhen, auf das margenstarke Geschäft zu fokussieren. und grundsätzlich weiter wachsen. Also Medios sollte ein Wachstums- und wird ein Wachstumsunternehmen, ein solides Wachstumsunternehmen bleiben.
Sie haben mir jetzt schon eine Frage vorweggenommen, nämlich die Frage, ob organisch oder akquisitorisch man wachsen will. Das haben Sie ja schon beantwortet, teils, teils. Aber eine Sache würde ich hier an dieser Stelle trotzdem nochmal ansprechen wollen. Und zwar, Sie steigen jetzt in Advanced Therapies ein, also Zell- und Gentechnik. Was ist da die Vision und welche Rolle will denn Medios in diesem Zukunftsmarkt einnehmen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist auch ein sehr kompliziertes Wort. Könnte man auf Deutsch auch sagen, personalisierte Medizin. Also wir sprechen die ganze Zeit über individualisiert. Individualisiert, wie vorhin erläutert, heißt eigentlich, dass ich Wirkstoffe verwende, die bereits in der EU zugelassen sind. Das sind Wirkstoffe, die kaufen wir bei Roche, Novartis, Bayer, bei den Standard-Pharma-Unternehmen und passen sie von der Menge und Mischung, Zubereitung her an die Patienten an, sodass jeder Patient in Charge 1, also jede Infusion, jede Spritze, die unser Labor verlässt, die ist einzigartig, ist für einen Patienten vorbereitet. Und das nennt man individualisierte Medizin. So, jetzt werden wir in Zukunft immer mehr von personalisierter Medizin hören. Personalisierte Medizin oder Advanced Therapies bei uns genannt. Da sprechen wir über Zelltherapien, über Gentherapien, über mRNA-Therapien, das heißt in der Regel basierend auf Zellmaterial des Patienten. Hier bei den Patienten werden ihm Zellen in der Regel in Form von Blut entnommen. Dann werden die Gene insofern bearbeitet, dass zum Beispiel defekte Gene entfernt werden, dass Gene ergänzt, verändert werden. Dann wird das Ganze multipliziert und dem Patienten wieder verabreicht und damit im Prinzip die Krankheit geheilt oder das Immunsystem derart beeinflusst oder umprogrammiert, dass es gegen die Krankheit vorgeht. Und das ist die Zukunft. Das ist ein Markt, der im vorletzten Jahr schon über 13 Milliarden groß war weltweit, von dem man erwartet, dass er bis 26 auf über 30 Milliarden mit einem durchschnittlichen Wachstum von 23% pro Jahr steigt. Hier sind ungefähr 2300 klinische Studien, die laufen. Wir müssen immer Phase 1, 2, 3 und so weiter durchlaufen, um eine Marktzulassung bekommen. Also hier sind 2300 Studien am Laufen, von denen auch einige Produkte durchkommen werden. Und warum ist das für uns, für Medios, interessant? Weil hier sprechen wir natürlich auch über Charge 1. Das heißt, hier wird dann von den Biotech-Unternehmen eine Therapie kommen, die angewandt wird auf einzelne Patienten. Das heißt, einem Patienten wird Blut entnommen, Zellen verändert, multipliziert, dem Patient wieder verabreicht. Sehr komplexes System. Ganz klar Charge 1, das ist individualisiert pro Patient. Das wird ein großer Pharmakonzern aus seinen Standorten nicht für alle Patienten weltweit machen können. Da wird man angewiesen sein auf Partner, die Labore betreiben, die Erfahrung haben in Charge 1, die hier das Vertrauen genießen. Und genau das ist Medios. Wir haben ja schon die ersten Verträge. Wir arbeiten schon mit den ersten Unternehmen zusammen. Wir haben auch schon Therapien erstellt und zu den Patienten gebracht. Und das ist eben der große Unterschied. Wir als Medios sind wirklich der Charge 1 Spezialist, der genau das abbilden kann. Und darum ist es so wichtig, unsere europäische Plattform, die wir jetzt in 4 Ländern haben, auf weitere Länder auszubauen und dann der Partner für die Industrie zu sein, um genau diese komplexen Therapien pünktlich und in bestmöglicher Qualität zu den Patienten zu bringen.
Wenn man jetzt das eine, was Sie gerade erzählt haben, mal so als die wissenschaftliche Seite sehen, wie geht denn Medios oder gibt es da Herausforderungen für Medios, wenn man sich die andere Seite, nämlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zum Beispiel anschaut? Sind Sie zum Beispiel vom Thema E-Rezept irgendwie beeinflusst, von der Apothekenstrukturreform? Wie sieht's mit Konkurrenz im Pharmamarkt, wie durch zum Beispiel durch Biosimilars aus?
Ja, also Regulatorik ist immer ein Thema in der Pharmaindustrie und natürlich auch für uns. von Investoren wird Regulatorik in der Regel als Risiko, als Bedrohung wahrgenommen. Für uns ist Regulatorik auch eine große Chance. Also eine Medios gäbe es nicht in der Form, in der Sie sie heute sehen, gäbe es keine Regulatorik. Denn Regulatorik heißt, der Markt verändert sich und wir lieben Veränderungen. Denn Veränderungen geben auch immer große Chancen, die wir teilweise auch genutzt haben. Wir sind nach einer regulatorischen Veränderung im Hämophilie, das sind Blutererkrankungen, im Hämophiliebereich sind wir zum Marktführer geworden. Das hat uns einen großen Anteil des Marktes gebracht. Also das ist auch möglich durch Regulatorik. Aber natürlich gibt es auch regulatorische Auswirkungen, die erstmal vielleicht nicht positiv sind. Mit denen haben wir gelernt, umzugehen. Wir machen das Geschäft sehr lange. Wir wissen, wie wir uns solchen Veränderungen anpassen. Und deswegen sehen wir erstmal Regulatorik als Chance und als etwas, was wir natürlich beobachten und gegebenenfalls reagieren müssen. Das von Ihnen angesprochene E-Rezept betrifft uns nicht direkt, denn das ist der Patient eben, der zum Arzt geht mit seinem Grippemittel oder seinem Antibiotika und das dann in der Apotheke zeigt und sein Medikament bekommt. Die komplexen, schwerwiegenden Krankheiten, also in der Regel bekommen die Patienten nicht ihre Rezepte für eine Chemotherapie ausgehändigt, sondern das wird dann zwischen Ärzten und Apotheken direkt geregelt und da kommen wir dann als Medios ins Spiel. Das heißt, da hat E-Rezept keine Auswirkung auf uns. Aber natürlich schauen wir uns solche Dinge, wie Sie angesprochen haben, Apothekenreform genauer an, weil das natürlich unsere Partnerapotheken, unsere Kunden betrifft und wir versuchen auch diesen dann zu helfen, diese zu unterstützen, dass wir das gemeinsam entsprechend umsetzen können und eher einen Erfolg draus machen können. Wir haben Arzneimittelknappheit, das ist ein Thema, was hier ist übrigens, kommt eine große Synergie, da wir mit unserem Segment Arzneimittelhandel ein sehr guter, großer, nennenswerter Partner der Industrie sind inzwischen, wurden wir immer gut versorgt. Das heißt, die Arzneimittelknappheit hat es nie in unsere Labore geschafft. Wir waren immer in der Lage zu produzieren und unsere Patienten fristgerecht in höchstmöglicher Qualität zu beliefern. Also da ist Arzneimittelknappheit eher eine Chance für uns, weil wir in der Lage sind, den Markt zu unterstützen und trotzdem zu liefern und den Patienten zu helfen. Und so sehen Sie die Regulatorik, ja, sehen wir eigentlich als normales, vorhandenes Sache im Pharmabereich, im Arzneimittelbereich und wir versuchen es so weit wie möglich für uns als Chance zu nutzen. Mhm.
Kommen wir zum Schluss nochmal zur Aktie. Sie haben ja jetzt jüngst ein Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Was waren denn die strategischen Überlegungen dahinter?
Ja, also wir zum einen empfinden wir unser Unternehmen als unterbewertet, wenn wir uns den Aktienkurs anschauen, dass wir denken, das könnte eine günstige Einstiegsgelegenheit sein. Dann kommt dazu, dass wir als Medios, also wir hatten ja eigentlich 2016 durchgestartet, seitdem Vollgas gegeben, Wachstumsunternehmen haben viel Geld in Zukäufe investiert, die wir integrieren müssten, verdauen mussten. Das hat sich immer ausgewirkt. Natürlich auch auf den Cashflow, des Working Capital hat sich massiv erhöht durch das starke Wachstum, was wir hatten. Dadurch gab es starke Schwankungen im Working Capital. Jetzt sind wir in eine Phase gekommen mit 2 Milliarden Umsatz, mit einer gesteigerten Marge, mit einem schönen EBITDA, in eine Phase gekommen, wo wir auch einen stabilen Cashflow haben, der im Bereich 40, 50 Millionen Euro liegt und auch dieses Jahr liegen soll. Und das heißt, wir haben eine relativ niedrige Verschuldung im Leverage von 1, also auch hier stehen wir solide da. Das heißt, wir das Management hat befunden, dass wir jetzt in einer Phase in der Lage sind, wo wir uns das auch gut leisten können, zum einen. Wir sind stabil genug, wir sind finanzkräftig genug, wir können es und das verbunden mit der Meinung, dass wir glauben, dass die Aktie günstig ist, haben wir gesagt, kaufen wir mal 1 Million Aktien zurück, machen dem Markt ein Angebot, was auch angenommen wurde knapp drüber angenommen. Also wir haben die, in dem Fall Gott sei Dank, diese 1 Million Aktien bekommen und glauben, dass wir da sehr gut investiert haben.
Okay. Herr Gärtner, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich bin gespannt, wie es mit Medios und vor allen Dingen mit der Aktie natürlich weitergeht. Also in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und viel Glück.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, liebe Zuhörer, das war mein Gespräch mit Matthias Gärtner, CEO der Medios AG. Und ich hoffe natürlich, dass Sie spannende Einblicke gewinnen konnten in die Aktie, in das Unternehmen und auch in die Wachstumsperspektiven. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie dann in Zukunft unseren Podcast Nebenwert im Gespräch abonnieren, um dann keine Folge mehr zu verpassen. Und in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.